herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Genau. Jo, was haben wir denn letztes Mal gemacht, Eva?
Also wir haben letztes Mal über einen Kohlenstoffkreislauf im Boden gesprochen. Am Anfang haben wir über die 4 Sphären geredet, so Atmosphäre ist Luft, Lithosphäre oder so ist Steinzeug.
Steinzeug.
Biosphäre sind Tiere.
Ja, das ganze Leben.
Und der Boden hat dann auch irgendwie nur andere.
Pedosphäre. Aber die Hydrosphäre haben wir auch noch
gehabt. Ah ja, Hydrosphäre, genau.
Genau.
Und so quasi, das habe ich eh letztes Mal am Anfang schon zusammengefasst, oder so hast du dann gesagt. Blatt fällt auf Boden, wird zersetzt, Blatt wird Erde, neues Leben kann auf Erde wachsen.
Genau, das ist jetzt das Mal gegangen. Ja, heute geht es weiter mit Leben. Es geht nämlich heute um die ganzen Tiere, die im Garten leben und wie man die fördern kann. Heute machen wir es praktisch, also was man alles so wirklich machen kann. Und bei der nächsten Episode kommt dann wieder der wissenschaftliche Aspekt rein. Weil da schauen wir uns nämlich genau an, warum das wichtig ist und warum Biodiversität verloren geht und so, warum das ein Problem ist auch.
Mhm.
Ja, was lebt denn so bei euch im Garten alles? Was kreucht und fleucht denn da? Erzähl mal ein bisschen.
Spinnen, was nicht so vorteilhaft ist, aber ja, egal. Ja, also schon, aber
nicht für die.
Nicht für mich so. Jetzt gerade sehr viele Bienen. Weil Kirschbaum blüht und es sind sehr viele Blüten, schaut sehr schön aus. Und aber Marillenbaum vorne ist sehr viel, ja, generell halt Bienen. Und im Boden, so am Boden, Regenwürmer und generell halt sehr viel Krabbeltierchen. Und so ein paar Katzen gehen hin und wieder durch und verrichtender deren Geschäft. Okay, na. Sehr viele Vögel haben wir. Speziell also Amseln und so sind sehr oft da. Und Zwitschern ganz schön. Hin und wieder finden wir aber Frösche in unserem Keller, aber das ist dann nicht so gartenmäßig, aber also schon auch.
Ja, schon.
Ja. Ameisen und Igel im Herbst, wenn man Laub zum Kern und genau, so grob zusammengefasst.
Ja, bei uns sind auch so Tiere unterwegs.
Also wirklich?
Wir haben auch einige Amseln rundherum und so Kohlmeisen und Blaumeisen und Zilpzalm, glaube ich.
Ameisen. Bei uns.
Wir haben Ameisen. Und also Rotschwänzchen habe ich auch schon gesehen.
Was ist das?
Rotschwänzchen. Gartenrotschwänzchen? Oder
also Rotschwänzchen weiß ich jetzt nicht. Ich habe Rotschweinchen verstanden. Rotschweinchen.
Okay. Und in unserer Blutpflaume haben wir jetzt letztes Wochenende 2 Ringeltauben gesehen, die, glaube ich, da geschaut haben, ob sie sich da ein Nest bauen oder so. Und ja, Spatzen natürlich. Und in der Umgebung so gibt es, da haben wir also
nicht zu vergessen die Hasen.
Ja, die Kaninchen, genau. Haben wir auch. Wir haben in der Umgebung haben wir dann noch so Elstern und Grünspecht und Kleiber, das ist halt so größere Bäume in der Nähe. Von den Säugetieren haben wir eben die Kaninchen, das sind halt unsere eigenen, das sind jetzt keine Wildtiere.
Aber sie sind trotzdem im Garten.
Sie leben im Garten, das stimmt. Dann haben wir Fledermäuse, die fliegen halt abends da herum auf der Terrasse.
Stimmt.
Sieht man, wenn man da auf der Terrasse sitzt. Dann haben wir eine Reptilien, haben wir auch. Wir haben nämlich Blindschleichen im Kompost, sind die. Das ist schön warm und da gefällt es einem gut. Und unlängst haben wir gesehen, dass eine Krähe sich das so durch den Garten stolziert, so dumm. Und dann hat es auf einmal irgendwo hingepackt und hat dann halt so eine ganz lange Blindschleiche im Maul gehabt und ist davon geflogen. Ja. Ja, aber es hat irgendwie lustig ausgeschaut.
Wir haben letztens so eine riesige Krähe einfach auf der Birke gehabt, die war so überdimensional riesig. Es ist wirklich so gefühlt. Rabe.
Na, vielleicht war es eine Rabe, weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach eine große Krähe.
Weiß nicht. Gefühlt so halt wie die Kaninchen. So groß.
Jo. Ja, Wildbienen haben wir natürlich einige. Die brüten ja da bei uns im Boden. Wir haben ja so einen lageren Boden und da ist jetzt dann so offene Stelle und das gefällt nicht dort. Ja, natürlich so Schnecken und Regenwürmer und so haben wir auch ganz viel. Und halt eher Insekten haben wir. Wir haben zum Beispiel einen Haselnussbohrer, den mag ich nicht so gern, weil der macht unsere Haselnüsse kaputt. Aber ja, so ist es halt. Ja, und halt einen Haufen anderer Insekten, so, die ich nicht so kenne. Ja, also heutiges Thema ist mehr Arten im Garten. Wie man die Vielfalt im Garten fördert. Alle Lebewesen haben ja Bedürfnisse und dort, wo die Bedürfnisse von den Lebewesen erfüllt werden, dort lassen sie sich halt nieder, logischerweise.
Das macht Sinn, ja.
Ich habe es jetzt ein bisschen so zusammengefasst in verschiedene Bedürfnisbereiche. Wohnen sozusagen ist ein Bedürfnis.
Mhm.
Und halt Schutz, also dass sie halt irgendwo Unterschlupf finden. Dann ist ein Bereich Nahrung und ein Bereich dann noch Wasser. Das habe ich jetzt ein bisschen von der Nahrung ausgenommen. Das ist ein extra Punkt, wenn man das manchmal ein bisschen vergisst. Ja, wir fangen an mit Wohnen und Schutz. Das ist halt ein bisschen unterschiedlich natürlich, welche Tiere man gerne hat. Ja. Also prinzipiell halt geht es darum, dass man halt Nistplätze und Wohnräumlichkeiten sozusagen schafft für die Tiere. Also prinzipiell ist es gut, wenn man möglichst viele Strukturen hat. Also vor allem in einem größeren Garten, in einem kleineren Garten kann man auch ein bisschen auf was fokussieren. Aber beim größeren Garten hat man ja oft verschiedene so spezielle Nischen, welche die halt ein bisschen feuchter und nicht so sonnig sind. Und hat vielleicht ein bisschen Bereiche, wo es sehr heiß ist.
Mhm.
Da kann man dann das so nutzen, dass das für unterschiedliche Tiere passt. Zum Beispiel, was voll super ist, ist Trockensteinmauern. Das sind einfach so Steine, die aufeinander gelegt sind, ohne jetzt ein Mörtel dazwischen.
Okay.
Weil wenn da jetzt dann die Sonne hinscheint da drauf, dann ist das halt voll warm. Und dann kommen auch gerne Reptilien oder halt auch Insekten, die halt gerne sich aufwärmen möchten oder so, also Schmetterlinge und so.
Mhm.
Blindschleichen oder auch für Eidechsen oder Schlangen, falls es welche gibt. Also für die ist das ganz gut. Mhm. Oder eben Insekten. Ja, dann Bäume sind immer super. Vor allem für Vögel ist das ein guter Nistplatz oder Wohnplatz. Aber natürlich auch für Insekten, die leben natürlich dort auch. Vor allem alte Bäume sind wichtig für Vögel.
Mhm.
Also je älter und je größer der Baum, desto besser eigentlich. Und wenn man jetzt quasi einen alten Baum wegstellt und einen jungen hinpflanzt, dauert das halt ewig lang wieder, bis der so wertvoll ist für die Natur. Auch tote Bäume, die halt noch stehen, sind voll wertvoll, weil da nisten sich dann ganz viele Insekten ein. Ja, prinzipiell ist es gut, wenn man ein bisschen Unordnung zulässt im Garten. Also wenn man zum Beispiel so einen Totholzhaufen hat, also Totholzhaufen ist und das Holz tot, als andere lebt.
Ja.
Also das nehmen vor allem im Insekten gern. Dann gibt es so, das heißt Lesesteinhaufen, also wenn man so im Garten irgendwie arbeitet und so größere Steine findet und die dann auf einen Haufen tut sozusagen, das ist auch ganz gut. Das ist eben so ähnlich wie eine Trockensteinmauer, wo halt einfach, und vor allem wenn es warm ist dort, wo halt dann auch halt wärmelebende Insekten, dass sie aufwärmen können oder auch eben Reptilien vielleicht.
Mhm.
Es kommt aus der Landwirtschaft und die Leute halt die Felder umgearbeitet haben und halt oder halt gepflügt haben, haben die auch die Steine rausgenommen und halt dann auf einen Haufen dann oder halt auch quasi damit so eine Terrasse halt gemacht und dann halt dann solche einfach so Steinstrukturen, die halt sehr gut sind für die Vielfalt. Und dann ist auch noch gut, wenn man einfach eine Ecke, wo man vielleicht eh nicht so viel dort ist, die man eher, ja, die man eher nicht so braucht. Die man
einfach so lost, wie es ist.
Genau, die man einfach, das heißt eine wilde Ecke, wo man es vielleicht einmal im Jahr noch halt das Gras schneidet oder so, wo einfach das einfach sein kann sonst. Prinzipiell das Gras schneiden oder halt eine Wiese mähen oder so ist schon wichtig, weil sonst ist es verbuscht, aber halt wichtig ist, dass man es halt möglichst so erst eher später macht und halt die Blumen schon alle andere Samen gebildet haben, dass sie das wieder erneuern kann. Man sollte jetzt nicht einfach gar nichts machen, weil sonst wird es halt einfach irgendwann einmal ein Gebüsch und dann ist halt auch wieder nicht die Struktur, die man vielleicht haben will. Eben nämlich eine bunte Wiese. Ja, dann kann man auch rund ums Haus oder rund um die Wohnung, je nachdem, was man halt hat, auch schauen, dass man da Lebensräume schafft. Es gibt gewisse Tiere, die auch so Gemäuer nutzen oder die halt auch gerne beim Haus in der Nähe brüten oder halt wohnen. Also ganz super sind alte Dachböden, die einfach unausgebaut sind und dann wo halt sonst sich zum Beispiel Fledermäuse einnisten können. Dann ist sie dann vielleicht der Marder ein, das mag man normalerweise, also mögen die meisten eher nicht so gern, aber im Prinzip ist der Marder halt auch ein Teil der Natur.
Mhm.
Auch Turmfalken oder Käuze sind auch nicht so anspruchsvoll, brauchen jetzt nicht unbedingt eine Struktur in der Natur, die können auch beim Haus irgendwo in so eine Höhle oder so nutzen oder einfach so einen Vorsprung. Und da kann man also Gottfried-Turmfalken und Waldkäuze kann man ganz gut so Brutkästen anbauen und die im Haus befestigen.
Bei uns ist ja das Nachbarshaus, also so ein hohes Haus, wo zwischen die Etagen, wo die ganzen Fenster sind, so kleine Löcher sind. Mhm. Da ist, glaube ich, in jedem Loch so ein Spatzennest oder so. Also das gefällt denen auch schon so gut. Das siehst du jeden Tag, dass die da hinfliegen. Und vor allem im Frühling, wenn es dann so Jungen haben wahrscheinlich.
Ja, also prinzipiell so quasi Löcher in der Hauswand oder so, ja, werden ganz gern genutzt. Ja. Und auch zum Beispiel, was man auch sehr gut kennt, ist so Schwalben bei Bauernhäusern gerade, dass die da irgendwo in einer Nische oder so halt sie so ein Nest bauen. Also das ist sehr bekannt. Ist aber auch immer weniger geworden, muss man sagen. Prinzipiell werden halt so Sachen genutzt wie Dachvorsprünge oder Balken, aber wenn jetzt draußen oder der Balken weitergeht vom Dach und dann werden da oft Nester drauf bauen, weil da zum Beispiel Katzen oder so nicht so gut hinkommen. Oder also Winkel eben von einem Haus, von Häusern sind auch gut. Mhm. Und was auch ganz interessant ist, für manche Fledermäuse genügt es einfach auch so quasi der Platz zwischen einem Blumenkasten und der Hausmauer. Also das ist so ganz ein schmaler Spalt und die kriechen nur dann rein und schlafen halt dort. Und auch gerade für Fledermäuse kann man sehr gut so Fledermauskästen bauen. Also bei der Fledermäuse ist es eigentlich immer so ein Übernachtungskasten, ein Nistkasten. Mhm. Und bei Nistkästen für Vögel ist es so, die sollten eigentlich schon im Herbst angebracht werden, damit sie dann quasi zum Garten schon dazugehören. Dass das nicht einfach jetzt im Frühjahr auf einmal, das ist jetzt ein Nistkasten da, also dann nehmen sie es eher nicht so gern an. Aber wenn es schon länger da ist und quasi zum Inventar des Gartens gehört, dann wird es eher akzeptiert. Mhm. Wichtig ist ja, dass der Nistkasten so anbracht ist, dass man, dass halt so Katzen und so ja nicht so hinkommen und dass es auch sicher ist, dass da irgendwie nichts passieren kann, dass halt der Kasten irgendwie abfallen oder so.
Die Bienenhotels und so, die sind ja dann auch unterstützend quasi.
Die Insektenhotels, die sind eben auch dafür da, dass die halt da andere Eier einlegen können. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es ganz viel momentan im Handel. Das ist sehr, sehr populär, dass man dann irgendwo so ein Insektenhotel anbringt. Aber es sind viele leider nicht so brauchbar oder nicht so gut. Die Löcher dürfen nicht ausgefranst sein, weil die Bienen, die da reinkrabbeln, die haben ja ganz sensible Flügel. Mhm. Und wenn die jetzt da irgendwie so ausgefranst sind, dann reißen sie die Flügel auf. Ja. Also das, oder sie gehen auch gar nicht rein, weil es halt nicht was passend ist für sie. Also das ist einmal wichtig. Was auch wichtig zu bedenken ist, dass diese Insektenhotels nur gewissen Wildbienen hilft. Also das ist nur für ein paar, die halt vielleicht sogar eher sonst da Strukturen finden, weil sie zum Beispiel in einer Hausmauer ein kleines Loch oder so finden. Das heißt, da unterstützt man halt gewisse Wildbienen. Es gibt aber Wildbienen, die zum Beispiel im offenen Boden halt irgendwo nisten, so wie bei uns eben. Dann gibt es welche, die brauchen unbedingt einen aufrechten Pflanzenstängel, der hohl ist innen. Da muss ich beim Winter stehen bleiben, sonst halt die Eier halt auch kaputt gehen. Ja. Und es gibt da wirklich eine ganz, ganz spezialisierte, die halt gewisse Strukturen brauchen. Das Insektenhotel sind gut und es ist vor allem gut, auch zum, das Bewusstsein zu schaffen, um was zu haben, wo man halt dann was erklären kann. Also so, dass man vielleicht mit den Kindern dann sagt, ja, da nisten halt die Wildbienen drinnen. Und die Wildbienen sind halt wichtig, weil die gute Bestäuber sind und so. Insektenhotels ersetzen jetzt nicht eine vielfältige Struktur in der Landschaft. Mhm. Ja, für Igel gibt es auch so Igelhäuser. Da ist es wichtig, dass man den anderen bedeckt mit Blätter oder Äste oder so. Das schafft dann so einen Hohlraum, wo der Igel rein kann. Für einen Igel ist es halt einfach auch gut, wenn man einfach eben so ungestörte Ecken hat, eben so einen Holzhaufen oder einen Laubhaufen. Das kennt man eh vom Igel, also was der so gern hat. Dann gibt es ja auch viele Leute, die sich einen Teichengarten anlegen. Das ist natürlich gut für Amphibien. Es gibt dann auch so
Wasserläufer,
genau. Also Insekten natürlich, alle, die auf Wasser angewiesen sind. Es gibt so Molche, die halt also teilweise dann in solche Teiche ansiedeln. Ohne Teich kann man auch Amphibien in den Garten locken. Oder halt kann es auch sein, dass man Amphibien im Garten hat, nämlich Erdkröten, die sind nicht so angewiesen auf Wasser. Also die wandern sehr weit und die wandern halt dann zur Laichzeit halt zum Gewässer. Wie man im Garten haben wir auch eine Erdkröte, die wohnt da halt einfach im Beet. Also ja. Das sind wahrscheinlich auch die, was bei euch dann im Kellerschacht leider landen. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so Kettlerschächte hat. Da ist es gut, wenn man irgendwie eine Art Aufstiegsleiter oder so hat, dass sie wieder rauskrabbeln können. Oder dass man sie halt irgendwie zumacht. Das ist
eigentlich gut, wenn man da mal was reinigt, dass die dann wieder aufkommen.
Ja, man muss sich halt anschauen, was da hilft. Vielleicht hilft die einfach schon ein Brett, wo sie aufkrabbeln können.
Ja, aber,
ja. Ja, und manche Amphibien sind auch ganz froh, wenn es einfach reicht, wenn halt ab und zu mal irgendwo Gewässer ist. Also zum Beispiel Wechselkröten, die brauchen so seichte Gewässer, halt, die halt entstehen, wenn man es irgendwo umbaut oder wenn man was baut und dann hat man halt irgendwo eine Schottergrube oder so. So halt die halt, wo wenig Wasser drinnen ist, deswegen die Wechselkröten zum Beispiel ganz gern. Mhm. Aber die sind quasi, die nutzen das vielleicht ein, zwei Jahre und dann sind sie wieder woanders. Also die brauchen jetzt nicht so einen Teich, der immer da ist oder einen See oder so, sondern die brauchen halt diese temporären Gewässer halt. Also wichtig ist eben generell, dass möglichst vielfältig ist, dass man halt verschiedenste Strukturen hat. Je mehr Strukturen man hat im Garten, je mehr verschiedene, desto mehr verschiedene Tiere hat man. Ist ja irgendwie logisch. Ja, das ist der eine Bereich, also Wohnen und Schutz. Dann haben wir den Bereich Nahrung, also die Tiere brauchen was zum Fressen. Das hilft dann nur, wenn ich einfach einen Nistkasten für Vögel installiere. Und dann hofft man, dass jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, Meisen oder so irgendwie jetzt dann zum Brüten anfangen da im Garten. Sondern man braucht auch genug Nahrung. Weil sonst, wenn die nicht genug Nahrung finden, die Elternvögel, dann, wenn sie denken, da können unsere Kinder ja nicht aufziehen, weil da sind nicht genug Insekten da. Generell ist einfach zu berücksichtigen, dass es oft einen Unterschied gibt zwischen Jungtiere und erwachsene Tiere, was die an Fressen brauchen. Ganz logisch oder ganz, wo man es eh ganz präsent eigentlich hat, das ist beim Schmetterling. Da hat man halt Raupen, die brauchen andere Sachen wie halt dann die Erwachsenen, also die Schmetterlinge. Generell ist es so, dass es Insektenlarven eigentlich immer was anderes brauchen oder andere Strukturen brauchen wie dann die Erwachsenen. Also zum Beispiel die Köcherfliegenlarve, die lebt ja überhaupt im Wasser und lebt dann aber halt als Erwachsener heraus, das ist zum Beispiel ganz extrem. Dann beim Marienkäfer zum Beispiel, da frisst die Larve ja die Blattläuse. Und also das sind oft sind als Jungtiere, sind es dann oft quasi Fleischfresser oder fressen halt andere Tiere. Und als Erwachsene dann sind sie quasi dann vegan unterwegs. Das ist ganz spannend. Hat den Hintergrund, dass die Jungtiere ja sehr viel aufbauen müssen. Also die wachsen ja noch oder müssen halt vielleicht auch Strukturen umbauen im Körper. Und dafür brauchen sie viele Proteine. Also wenn sie also andere Tiere fressen, sind sie schneller oder besser verfügbar. Mhm. Es ist so, dass man eigentlich mittlerweile Vögel das Ganze aber füttern sollte, weil die sehr wenig mittlerweile zum Fressen finden, weil halt so viel Lebensräume für Insekten zerstört werden und damit auch wenig.
Also wenn keine Insekten mehr da sind, dann können die Vögel das ja auch nicht fressen.
Genau, und es ist ja so, dass also für Körnerfresser oder so ist halt wenig da. Also die finden so sehr wenig, deswegen sollte man das ganze Jahr über die Vögel füttern. Aber so Vogelfutter enthält eben meistens nur so Sonnenblumenkerne oder Erdnüsse oder so, oder halt einfach Kerneln eben. Mhm. Und bei vielen Vögeln ist es aber so, dass die, selbst wenn sie als Erwachsene eben so Kernelzeug fressen, also die Jungen aber eigentlich prinzipiell schon mit Insekten füttern oder mit Regenwürmern oder so. Und deswegen ist das Futter, wenn man das Ganze selber anbietet, eigentlich dann nicht so geeignet, vor allem in der Zeit, wo es halt Junge haben. Weil wenn die quasi eh überall Sonnenblumenkerne kriegen, weil es halt eine Futterstation über Sonnenblumenkerne gibt, dann gehen sie vielleicht noch gar nicht mehr auf die Jagd nach Insekten und füttern dann quasi die Jungtiere falsch. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Prinzipiell eben schon das Ganze selber füttern, aber halt gerade wenn uns die Jungtiere haben, dann sollte man es eigentlich eher nicht füttern, beziehungsweise gibt es auch schon mittlerweile spezielles Futter, wo Insekten da drinnen sind. Also so
bringt tote das Insekten. Denen was, wenn wir, also für Menschen gibt es jetzt zum Essen mittlerweile so Mehlwürmer und so. Ja. Bringt das die Vögel aber was oder eher weniger, weil die irgendwie geröstet?
Also die sind schon geröstet, die meistens ist es nicht so gut, aber es gibt so spezielle Vogelmischungen, wo auch Insekten drinnen sind. Okay. Ich weiß nicht genau, okay. Ich habe jetzt einfach irgendwie abgetötet, keine Ahnung, aber also da sind wirklich Insekten drinnen und das ist halt geeignet dann gerade in der Zeit, wo halt Jungvögel sind. Ja, also prinzipiell ist auch bei dem Thema Nahrung gut, wenn man vielfältige Strukturen hat, wenn man auch die Natur einfach Natur sein lassen kann einmal. Und vor allem, wenn man auf heimische Arten setzt, also auf heimische Pflanzenarten im Garten, weil es gibt Allesfresser, die akzeptieren auch Exoten, also die akzeptieren jetzt auch irgendwelche Pflanzen, die jetzt bei uns eigentlich nicht so heimisch sind. Aber es gibt auch sehr extreme Spezialisten, die halt auf gewisse Pflanzen angewiesen sind und wenn die dann immer weniger werden, dann sterben auch die dazu passenden Tiere. Also es gibt da gerade bei Bestäuber gibt es oft ganz extrem, dass manche Blüten halt nur von gewissen Insekten bestäubt werden können und die Insekten aber auch wirklich genau nur diese Sache, also halt ein paar wenige Pflanzen bestäuben können. Ja. Deswegen ist es wichtig, eben auf heimische Arten zu setzen. Je näher verwandter vielleicht Pflanzen sind zu heimische Pflanzen, desto mehr heimische Tierarten fördert man. Ja. Ja, wichtige Elemente von den Pflanzen sind Blüten zum Beispiel, also natürlich, die bieten Pollen und Nektar für Bienen, für Schmetterlinge, aber auch für Käfer. da ist es eben wichtig, dass man schaut, dass die Blüten nicht gefüllt sind. Also es gibt zum Beispiel Rosen, die finden es halt schön, wenn sie so ganz viele Blütenblätter haben, aber die haben eigentlich keinen Nektar und keinen Pollen, beziehungsweise ist der so versteckt, dass dann zum Beispiel der Rosenkäfer die ganze Blüte frisst und den ist halt dann quasi für unser Schädling, weil der zerstört unsere schöne Blüte, die wir so schön finden. Aber er in seiner Funktion als Käfer, der diese Pflanze eigentlich bestäuben sollte, das ist seine Aufgabe, er geht da rein, also der geht in die Blüte und nimmt dann den Pollen mit oder frisst den halt auch und bringt dann aber dann auch so andere Rosenblüten. Der kommt dann nicht mehr hin, weil das so voll ist. Man möchte irgendwie diesen Pollen haben. Mhm. Und dann muss er halt die Blüte fressen.
Ja.
Und es gibt zwar nicht nur bei der Rose, das gibt es auch bei anderen Pflanzen, dass die halt so in der Züchtung halt so auf viele Blütenblätter, viele bunte Blütenblätter gezüchtet sind, dass die Pollen und der Nektar aber nicht mehr zugänglich sind für die Tiere. Und das ist halt schön für uns, aber halt für die Tiere eigentlich wertlos. Dann sind Blätter natürlich sehr wichtig für Raupen oder für generell für gewisse Insektenlarven.
Läuse.
Für Läuse, ja. Aber wenn es jetzt vielleicht sogar schädliche Raupen sind, jetzt nicht von Schmetterlingen, die wir total schön finden, ist es halt so, dass das Raupen halt wichtiges Futter für Vögel wieder sind. Ja? Also das darf man nicht vergessen. Wir haben gewisse Schädlinge, wir sagen Schädlinge dazu, weil halt vielleicht Sachen fressen, die wir
schön finden
oder die wir gerne halt hätten im Garten. Aber zum Beispiel eben gerade Blattläuse, ja, die sind wichtig für Marienkäfer, weil da eben die Marienkäferlarven fressen Blattläuse. Und wenn es jetzt keine Blattläuse im Garten geben wird, dann hätten wir auch keine Marienkäfer. Ja, weil wo sollten sie ernähren? Wo der legt er dann keine Eier dorthin, wo keine Blattläuse sind, weil da kein Futter ist. Ja. Blätter sind eben wichtiger als Futter für die Raupen, sollte man ein bisschen tolerant einfach sein, weil halt einfach die dann wieder als Nahrung dienen für Vögel zum Beispiel. Oder auch für Igel oder für Blindschleichen, die fressen auch Larven. Früchte sind auch sehr wichtig für Vögel vor allem. Und vor allem auch im Winter, also vor allem Früchte, die länger oben bleiben. Generell sollte man bei diesen Elementen, die auch die kritische Jahreszeit mitdenken. Ja, also kritisch ist vor allem der Winter für Vögel, die halt bei uns bleiben.
Mhm.
Da ist wichtig, dass die Vögel auch im Winter, halt, wenn es Schnee hat und es kalt ist, dass die da auch Nahrung finden. Deswegen ist zum Beispiel Efeu voll super. Also Efeu, der Blüten hat und dann auch eben die Beeren. Weil das ist ja super Nahrung im Winter. Oder zum Beispiel eine Rose, also so eine, die hat dann auch Hagebutten gemacht, weil die auch über den Winter dann auf dem Strauch bleiben und dann die Vögel können die dann im Winter fressen. Was auch noch eine kritische Zeit ist der frühe Frühling, dann wenn die Insekten schon anfangen zu fliegen, also wenn die Bienen anfangen zum Beispiel zum Fliegen, da müssen dann schon Blüten vorhanden sein. Also deswegen sind zum Beispiel so Pflanzen wie Dirndl oder Kanelkirsche, das ist das Gleiche, oder Weiden sind ganz wichtig, weil die recht zeitig im Frühjahr blühen und dann schon da halt einfach die Bienennahrung bieten.
Das war jetzt voll Ding, weil bei uns waren schon, ich glaube Ende März oder so, waren schon so viele Bienen da. Mhm. Aber dann hat es halt wieder zum Schneien angefangen so, und dann wird es wieder so, ach, Mann, so, ja.
Ja, ich meine, der Winter ist für die Insekten jetzt nicht so tragisch, weil die eh dann in Winterruhe gehen. Das haben wir schon mal gehabt, dass es wirklich kalt ist, dass dann wirklich Ruhe geben sozusagen. Ja, kritisch ist, wenn der Winter warm ist, weil dann finden sie nichts zum Fressen und sie brauchen aber Energie.
Ja. Speziell wenn der Frühling einfach so ein bisschen verfrüht ist.
Ja.
Und dann die Sonne irgendwie eine Woche lang voll scheint oder so und dann fängt es wieder an zum Schneien.
Ja, also auch, was auch eine kritische Zeit ist mittlerweile leider der Sommer, weil da ist oft so, dass auch wenig blüht. Und da muss man auch dann schauen, dass man gewisse Pflanzen hat, die einfach auch im Sommer gute Blüten bieten. Da blühen zum Beispiel viele Kräuter, die wir halt essen, also so Rosmarin, Basilikum, Minze, die blühen eigentlich im Sommer so. Und das bietet dann auch für Bienen wieder oder halt generell für Bestäuber gute Nahrung. Was ich eh schon gesagt habe, ist wichtig, dass man einfach ein bisschen tolerant ist bei den Schädlingen. Wie ich schon gesagt habe, Marienkäfer, aber auch Florfliegen brauchen Blattläuse, also die Jungtiere, von denen ernähren sie von Blattläusen. Deswegen sollte man sich eigentlich freuen, wenn man Blattläuse im Garten hat, weil das heißt, man hat einfach die Chance, dass dass Marienkäfer oder Florfliegen halt sich da ansiedeln. Und nur wenn man halt quasi ein bisschen Schädlinge zulässt, kann sich dann irgendwann ein Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen einstellen.
Mhm.
Weil wenn ich die immer nur bekämpft und halt quasi das möglichst gering halte, dann kommen ja nie die Nützlinge. Aber wenn ich quasi ein bisschen toleranter bin und einfach auch ein bisschen los, dann kommen irgendwann die Nützlinge. Also die Natur reguliert das dann eh von selber. Und da sollte man nicht so viel eingreifen.
Aber wie ist es dann mit Schnecken? Weil Schnecken machen das ja auch kaputt, aber es gibt ja nichts wirklich, was Schnecken so aktiv frisst.
Ja, oder? Schnecken sind ein Problem, die haben sie einfach in die letzten... Also das ist halt so, dass manchmal in der Natur gewisse Arten sich halt irgendwie so entwickeln, dass sie halt Vorteile haben. Und halt, also das ist immer so quasi ein Wettbewerb zwischen dem, der gefressen wird und dem, der frisst. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was bei den Schnecken eigentlich das Problem sozusagen ist. Also warum die jetzt so...
Was habt ihr für Probleme?
Also die sind wirklich eine Menge oder es sind viel mehr Probleme jetzt geworden, als sie früher waren. Eine Theorie war, dass die eingewandert sind aus dem Süden. Mhm. Das ist eine spanische Schnecke. Das ist ja diese normale braune Nacktschnecke. Das ist eigentlich mittlerweile wieder verworfen. Man geht eigentlich wieder davon aus, dass sie eigentlich eh von da ist und halt einfach sie so entwickelt hat, dass sie halt irgendwie einfach so ist, dass sie nicht mehr so gern von anderen gefressen wird. Was aber halt auch eine Rolle spielt, ist, dass die natürlichen Fressfeinde, was sind eben Blindschleichen, Igel und Erdkröte zum Beispiel, die fressen Schnecken. Und die sind einfach viel weniger geworden. Also Amphibien und Reptilien sind extrem zurückgegangen in der Zahl. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach mit dem zu tun hat, dass diese Antagonisten, dass die halt einfach viel weniger geworden sind. Ja, deswegen haben wir jetzt das Schneckenproblem. Leider.
Weil es gibt ja in letzter Zeit irgendwie gar nichts, was irgendwie jetzt aktiv hilft, die Schnecken von den Pflanzen wegzuhalten. Irgendwie das. Mama war irgendwie letzten Sommer voll narrisch auf die ganzen Schnecken. War schon dabei zu überlegen, ob wir uns Laufenten kaufen.
Die Laufenten helfen mal gegen Schnecken, das stimmt. Ja, es gibt verschiedene Sachen. Man kann, also Schafwolle, da grenzt nicht so gern drüber, weil das halt irgendwie so ein bisschen komisch ist für einen Schleim und für eine Haut halt. Dann gibt es diese, dass man zwei verschiedene Metalle anbringt, so um ein Topf oder um ein Hochbeet, weil wenn die dann über das Metall drüber kriechen und beide Metallteile berühren, dann fließt durch die Schnecke Strom, so ein bisschen halt, also jetzt nicht, dass das so voll Strom, aber es kribbelt halt so ein bisschen und das mag es halt nicht. Dann gibt es verschiedene grobe Sachen wie Eierschalen oder also Holzspäne, das halt halt einfach so ganz grob sind, die halt ein bisschen so die Haut vielleicht da aufreißen von der Schnecke. Es gibt das Pflanzen, die Schnecken nicht gern mögen, also die kann man rundherum dann pflanzen um Sachen, die Schnecken gern mögen. Aber natürlich gibt es halt dann Schneckenkorn, es gibt auch in einer Form, dass wirklich nur die Schnecken dann vergiftet werden. Gegen Schnecken, das ist wirklich schwierig. Also so mein Gefühl ist, dass es wirklich eben sehr viel daran liegt, dass die Tiere, die Schnecken eigentlich fressen, daraten, dass die aus anderen Gründen, jetzt nicht weil sie zu wenig Futter hätten, aber aus anderen Gründen einfach wirklich dezimiert worden sind. Ja. Dann habe ich jetzt, was die Nahrung betrifft, ein bisschen spezialisierter, was welche brauchen. Am Anfang nämlich mit den Insekten. Was bei Insekten immer gut ist, sind Brennnesseln. Also Schmetterlingsarten, also die Raupen von Schmetterlingen, von vielen Schmetterlingen, lieben Brennnesseln. Oder auch Disteln oder Brombeeren, also da merkt man irgendwie schon, irgendwie Schmetterlinge legen ihre Eier gern dorthin, wo es ein bisschen stachelig oder ein bisschen ungut ist für halt Feinde. Ja. Ist ja irgendwie logisch. Die möchten ja, dass ihre Babys da sicher aufwachsen können. Für Insekten ist generell auch gut nur magere Wiesen. Dadurch, dass da wenig Nährstoffe und wenig Wasser verfügbar ist, können sie jetzt nicht einzelne Arten so extrem gut ausbreiten. Ja, da stellt sich dann nach einer Zeit natürlich eine Vielfalt ein. Ja, wir haben zum Beispiel auch einen Trockenmagerrasen, da sind Glockenblumen und Margariten und so Nelken und ganz so viele wirklich toll blühende Pflanzen. Und diese Magerrasen werden leider immer weniger, weil die entstehen halt auch vor allem dadurch, dass halt in der Landwirtschaft früher auch die Flächen genutzt worden sind und eben einmal oder vielleicht zweimal im Jahr gemäht worden ist. Mhm. Und dadurch halt ist freigehalten worden. Und jetzt ist die Landwirtschaft halt entweder so, dass man sagt, die Fläche, die jetzt zahlt sich nicht aus, dass ich die mähe, dann verbuscht es und dann kommt halt irgendwann ein Wald auf. Oder man düngt es und dann hat man halt wirklich nur die was halt Stickstoff mögen, wie zum Beispiel Löwenzahn. Also das sind so gelbe Löwenzahnfelder. Das ist nicht sehr artenreich. Und dadurch, dass man es halt entweder eben brach liegen lässt oder halt die Nutzung halt komplett wegnimmt oder sie dann in extremer, also intensiver nutzt, dadurch verschwinden halt diese Magerrasen. Klassische schöne blühende Pflanzen, die wir also als Menschen als schön blühend und viel blühend erkennen, helfen teilweise nicht so viel, weil es kein Nektar oder kein Pollen haben, weil es von der Züchtung her einfach auf diese möglichst schönen Blüten gezüchtet worden sind und jetzt nicht auf Nektar oder Pollen. Und das ist zum Beispiel die Forsythie, Die blüht ja extrem schön gelb, rund um Ostern, ja, für den Osterstrauch, mhm. aber die hat eben keinen Nektar und keinen Pollen. Das ist uninteressant für Insekten. Hortensien zum Beispiel haben auch eigentlich wenig Wert für die Natur, weil da wenig Nektar und Pollen drin ist. Gefüllte Rosen, habe ich schon angesprochen, sind ein Problem, weil da die Nektar und Pollen entweder nicht vorhanden sind oder so verdeckt sind, dass die Tiere nicht hinkommen. Und auch der Schmetterlingsflieder, der ist nur für ein paar verbreitete Schmetterlingsarten interessant, aber eben wenig für Raupen eigentlich. Und da gibt es andere Pflanzen, die für Schmetterlinge besser wären. Was auch noch spannend ist in dem Zusammenhang, ist, dass für verschiedene Typen von Blüten verschiedene Bestäuber halt interessant sind. Das ist jetzt nicht hundertprozentig scharf, dass Schmetterlinge fliegen nur auf diese Blüten, Bienen fliegen nur auf diese Blüten. Aber es ist dann doch ganz interessant, dass zum Beispiel Schmetterlinge, also Tagfalter, die haben halt so einen langen Rüssel und die können in schmale, tiefe Blüten hinein. Das ist zum Beispiel für Hülsenfrüchte, die heißen eh auch Schmetterlingsblütler. Mhm. Die haben so lange Kelche, wo halt die Schmetterlinge mit einem Rüssel gut rein können. Da können Bienen oder so nicht rein, weil die haben nur so einen kurzen. Nachtfalter bevorzugen eher hellere Blüten, weil halt weiß reflektiert halt Frühlicht. Mhm. Also die brauchen eher hellere Blüten, die erst am Abend auch aufblühen. Also Nachtkerze zum Beispiel ist für Nachtfalter interessant. Dann Bienen mögen sehr gerne Lippenblütler. Kennst du die Taubnessel? Also die, weiß nicht, die haben im Kindergarten haben wieder immer dann die Blüten aber gezupft und dann so den Nektar ausverzuzelt. Das sind Lippenblütler. Die haben unten halt so eine, quasi ein Blütenblatt, das halt so eine Landefläche mehr oder weniger für die Bienen ist. Und das taugt dann halt, dass die einfach gut landen können und dann halt in den Kelch hinein.
Okay.
Glockenblumen sind auch ganz gut für Bienen, weil die haben so große Blütenkelche, dass die Biene da so ganz reingehen kann.
Ja. Das schaut dann viel süß aus.
Ja, voll. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn man so Glockenblumen vielleicht für einen Strauß oder so schnappt, dass man nicht irgendwie Biene tut.
Ich finde es süß, als wenn die da reingehen.
Dann Käfer und Fliegen. Die fliegen auf offene Blüten, die viel Pollen haben. Also die fressen den Pollen und weniger den Nektar. Ja. Also zum Beispiel sind Rosengewächse sind sehr offene Blüten. Das ist eben zum Beispiel Kirsche oder also eben generell die meisten Obstbäume sind Rosengewächse. Äpfel und so. Und da können die gut hinfliegen, weil das ist alles sehr offen. Die werden natürlich auch von Bienen bestäubt. Also es ist eben nicht so scharf, dass man sagt, Käfer, also Kirschbäume werden von Käfer bestäubt. Das stimmt so nicht. Aber man hat so generell so die Tendenz, was braucht so welche, also was ist wichtig für welche Art von Insekten. Ja, und Doldenblütler wie Dill, das ist auch sehr offen und sehr, sehr großflächig sozusagen. Und da sind auch, dann ist es auch gut für Käfer und für Fliegen. Hummeln bestäuben gerne größere Blüten, weil das sind große Tiere. Die brauchen natürlich eine große Blüte, die das auch aushält, dass da jetzt so dieses fette Hummel da drauf landet. Die bestäuben Blüten wie Kürbis, Zucchini, Tomaten, Melonen und Melanzani. Also das sind eher größere Blüten und die werden eben von Hummeln bestäubt. Bei den Vögeln, da gibt es eben verschiedene Nahrungstypen. Also es gibt Allesfresser, es gibt Körnerfresser, es gibt Insektenfresser. Auf das muss man eben ein bisschen Rücksicht nehmen. Allesfresser, ja gut, da hat man eh relativ gut einmal schnell mal was benannt, dass die genug Nahrung finden. Für Körnerfresser ist eben wichtig, dass die halt einfach Körner finden. Also so Sonnenblumen zum Beispiel mögen die sehr gern. Also auch einfach, wo man die Sonnenblumen einfach stehen lässt und dann können die den Winter auch quasi ausholen. Insektenfresser, da ist eben wichtig, dass man generell Insekten fördert. Da hilft es nicht, wenn man jetzt möglichst viel Beeren oder so überall hat. Die brauchen wirklich die Insekten. Ja, mittlerweile ist eben so wenig Futter verfügbar das ganze Jahr, dass die Zufütterung wirklich empfohlen wird. Das Thema eben haben wir ja schon gehabt, dass das aber in der Zeit, wo sie Jungtiere haben, dass dort ein bisschen kritischer ist, weil die sollten dann eben die schon auch mit Insekten füttern können und sonst dann nur Kerneln fressen oder neue Kerneln finden oder viel Kerneln leicht finden, dann ist das...
Keine ausgewogene Ernährung.
Genau, da werden die Jungtiere mit Proteinen unterversorgt. Wichtig ist bei der Futtermischung für Vögel, wenn man es füttert, dass man schaut, dass die Samen, die da drinnen sind, dass die heimische Samen sind. Oder dass es zumindest keine Samen sind oder Körner sind oder Nüsse sind, wie auch immer, die sie nicht verbreiten können dann bei uns. Ja.
Das bringt ja gar nichts, weil wenn die Vögel da leben und man die mit Sachen aus dem Ausland füttert, dann ist das ja also das Hä. Das macht ja gar keinen Sinn.
Ja, also es gibt also zum Beispiel, es gibt schon viele Futtermischungen, wo Erdnüsse drinnen sind, weil die sehr fettreich sind.
Also
und das ganz gut ist und die sind halt günstig, ist halt so. Aber zum Beispiel Erdnüsse, wenn jetzt ein Vogel das quasi ausnimmt und dann wegfliegt und das, die fallen lässt, die Erdnuss, dann wächst die bei uns nicht. Ja. Aber es gibt einfach Orten, die bei uns eigentlich schon ganz gut wachsen können. Und das ist zum Beispiel so Ambrosia-Gewächse gibt es da. Und die können sich bei uns dann sehr gut verbreiten. Und wenn das jetzt in der Vogelfuttermischung drinnen ist, dann strahlen es die Vögel überall aus sozusagen. Ja. Und dann verbreitet sich das bei uns und es wird zu einem sogenannten invasiven Neophyt. Das heißt, das wächst zu extrem und hat keine Schädlinge dann bei uns, weil das halt die Schädlinge bei uns noch nicht angekommen sind sozusagen.
Ja.
Dass andere Pflanzenarten verdrängt werden und mit den anderen Pflanzenarten auch Tierarten verdrängt werden. Ja. Also da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man da halt schon schaut, dass die Samenmischung auch ja, das bietet, was die Vögel gewohnt sind zum einen und was einfach auch die Natur gewohnt ist. Generell eben für Insekten sorgen, damit ist auch für Vögel gesorgt. Und auch, was man auch nicht vergessen darf, es gibt ja Raubinsekten, eben wie im Ringkäfer vorfliegen darf, und die brauchen ja auch andere Insekten.
Mhm.
Dann gehen wir zu Reptilien und Amphibien, da haben wir eh schon gesagt, die fressen eben Insekten und auch Weichtiere. Da ist eben auch wichtig, dass man da einfach Insekten fördert. Also je mehr Insekten, desto mehr Tiere, die Insekten fressen, logischerweise. Bei den Säugetieren ist eben so, ja, da gibt es auch wieder verschiedene Igel fressen, Schnecken, Insekten, Spinnen, sind also reine Fleischfresser. Also auch zwar nicht der Igel, aber die Spitzmaus, die sind auch reine Fleischfresser.
Mhm.
Also Fleisch im Sinne von Insekten
und, ja,
und so Tiere. Die fressen keine Pflanzen. Das heißt, den Igel sollte man jetzt nicht mit Früchten oder so füttern. Aber auch nicht mit Milch. Manchmal füttern Igel mit Milch oder so, das ist auch nicht gut.
Mhm.
Maulwürfe fressen auch alle möglichen Weichtiere. Oder alles, was so im Boden so lebt, die bauen nicht die Gänge. Und alles, was dann in den Gang hinein plumpst, das hört der Maulwurf und dann geht er dahin und frisst es. Regenwürmer zum Beispiel. Also, wenn man einen Maulwurf im Garten hat, dann mag man das normalerweise nicht so gern, weil die machen ja diese Hügel und so. Zerstören damit den tollen, schönen Rasen. Aber eigentlich sind Maulwürfe voll super im Garten, weil die Erde gut durchlüften. Es bringt dann eben Luft zu den Wurzeln, was gut ist für die Pflanze. Und sie fressen eben einige Tiere, die man nicht im Garten haben will. Was dann auch noch ist, diese Erde von den Maulwürfen, die kann man ruhig wegnehmen, weil die kommen dann einmal raus und die benutzen es dann nicht dauernd als Ausgang.
Ja,
man kann die Erde wegnehmen dann und kann die als Erde für die Pflanzen verwenden.
Ja.
Also das ist ganz eine günstige Anzuchterde sozusagen.
Und deswegen ist, also draufsteigen ist ja genau deswegen auch nicht gut, weil es dann das wieder verstopft, oder?
Genau, aber es ist bei Maulwürfen nicht so tragisch. Da gibt es andere Tiere wie Ziesel oder so, die haben halt andere Gänge und andere Ausgänge und so.
Ja.
Aber der Maulwurf, der grabt die immer dann neu. Also das ist für mich nicht so tragisch, wenn man da jetzt irgendwie das wegtut oder dazu macht oder so.
Und du hast da gesagt, Maulwürfe hören das, wenn wo was runterfällt und gehen da hin und fressen das.
Mhm.
Ist das dann für die, wenn da die Erde quasi wieder runterfällt, ist das so ein bisschen eine Täuschung quasi?
Ja, das checkt also, schon. Die sind so tragisch.
Okay.
Also eben Maulwürfe mögen viel nicht, dass sie diese Hügel machen, aber eigentlich sind sie Nützlinge, so von dem her, wie sie, was sie fressen und eben, dass auch der Boden belüftet wird. Ja, Fledermäuse sind auch Säugetiere, die fressen halt fliegende Insekten hauptsächlich.
Ja.
Auch wieder da Insekten fördern oder zulassen, auch, dann kommen auch Fledermäuse. Ja, dann halt vielleicht noch was Interessantes, ein paar konkrete Pflanzen, die super sind. Also es gibt noch gewisse Pflanzen, die bieten so dieses ganze Spektrum von tolle Blüten, tolle Früchte, guter Wohnraum.
Mhm.
Und das sind zum Beispiel Schlehdorn und auch Weißdorn. Die blühen extrem viel und haben auch dann Früchte eben für Vögel. Und haben durch das, dass sie so dornig sind, ist das auch für manche Tiere, die eben quasi das Schutz gern mögen, wenn die Pflanzen dornig sind, bietet eben Schlehdorn und Weißdorn. Dirndln sind auch super, also das ist Kornelkirsche, die blüht schon sehr früh, also das ist so quasi der Ersatz für die Forsythie, war das Dirndl.
Mhm.
Und die blüht auch sehr schön gelb und eben bietet früh Nektar und hat dann eben auch die vier Früchte für die Vögel und die kann man auch selber essen. Also es gibt so gewisse Arten, die man dann die gut sind für die Vögel, für die Insekten und die man aber auch selber essen kann. Das Dirndl zum Beispiel ist super. Weiden sind auch super, weil die sehr früh blühen. Felsenbirnen sind auch toll, weil die blühen auch sehr viel und bieten dann auch die Früchte. Was dann auch noch ein spannender Baum ist, ist der Faulbaum. Der ist wichtig für den Zitronenfalter, weil die Raupen vom Zitronenfalter, die fressen diese Faulbaumblätter. Schneeball ist auch super, weil der blüht auch gut, und der Liguster, weil der bietet dann, also der bietet auch gut dann Beeren für die Tiere, ist aber für Menschen giftig. Ja, und diese Pflanzen waren jetzt auch alles heimische Pflanzen, also die sind wirklich super. Ja, ich liebe Dirndl, weil das kann man eben auch essen selber und blüht super schön. Und Felsenbirne haben wir auch im Garten, die blüht jetzt auch gerade sehr schön weiß und die kann man auch dann eben auch essen. Es ist halt wenig Früchte und ist ein bisschen mühsam zum Pflücken. Dann haben wir noch das Thema Wasser. Das ist jetzt ein kurzer Punkt noch. Also auch Wasser ist natürlich wichtig für die Tiere. Insekten, also die brauchen eher eine seichtere Wasserstelle, wo auch vielleicht ein bisschen schlammig ist, wo vielleicht der ein oder andere Stein drin liegt, die einfach dann quasi auf den Schlamm landen und dann da halt das Wasser auszuzuzeln. Und für Vögel, da ist wichtig, dass das ohne Schlamm ist, damit sie keine Krankheitserreger da quasi entwickeln können in dem Schlamm. Da gibt es so Steinbecken, das sind so ganz typische Vogeltränken. Es wird halt auch nicht so tief sein, das Wasser, damit es halt nicht ertrinken.
Ja.
Man kann dann auch idealerweise was reintun, damit auch Insekten da landen können und so hingehen können zum Wasser und dann dort das ein bisschen trinken, also so ein Stein oder so, dass man einfach da auch noch hineintut in die Vogeltränke. Hygiene ist auch noch ein Punkt. Vögel lieben zum Beispiel Sand- oder Erdbäder oder auch Wasserbäder. Also das ist auch was sie gerne annehmen. So, das kennst du eben bei euch im Garten. Ja. Also gibt es ja so einen Bereich, der eher ein bisschen erdig ist, und da lieben das die Spatzen ja, dass sie sich da in der Erde herumwühlen. Das mögen sie ganz gern.
Ja, generell bei den zwei Wasser, also bei den zwei Wasser trinken, da sieht man dann speziell eigentlich im Sommer, dass sie sich da immer einfach komplett drin baden. Und da sitzen so viele Spatzen oder so irgendwelche Vögel halt auf der Birke drauf, während die Amsel das da im Bad genießt. Und die Spatzen wollen da auch ein. Ja. So, da streiten sie sich drum.
Ja. Also das ist auch noch ein Punkt, wo man halt den Vögeln was Gutes tun kann. Also ein Punkt, den man anbringen möchte, ist eben das Thema Katze. Haben wir ja schon kurz angesprochen, die fressen eben alles, was kreucht und fleucht, also Reptilien, Blindschleichen, Echsen und so. Und Mäuse, da machen sie auch keinen Unterschied zwischen Spitzmäuse, die eigentlich Schnecken fressen würden, und halt vielleicht Mäuse, die irgendwie Schädlinge sind, aber das sind eigentlich mittlerweile gar nicht mehr so die Schädlinge, weil man ja keine offenen Kornspeicher oder so mehr hat. Also das ist ja mittlerweile nicht mehr so wie, weiß nicht, vor 150 Jahren, dass man da halt das Getreide vor den Mäuse schützen müsste, jetzt normalen Siedlungsraum. Und eben die Katzen sind bei Naturschutzorganisationen mittlerweile sehr in Verruf geraten, weil es einfach so eine hohe Dichte an Katzen gibt, dass halt das schon ein gewisser Faktor ist, dass halt gewisse Arten dezimiert sind. Und vor allem, also gerade im Blindschleichen, die ja wenig auskommen und die Katze dann da kommt. Regenwassertonnen sind auch noch ein bisschen ein Thema, weil da, wenn das ist also Wasser drinnen und Insekten und Vögel, also vor allem Insekten sind, für Insekten ist das ein Problem. Die wollen ja was trinken, weil in einer Regentonne hat man ja eigentlich nie irgendwas, wo die Insekten wieder herauskommen können oder wo sie sich hinsetzen können zum Trinken. Deswegen trinken da ganz viele Insekten. Und das war vielleicht gut, wenn man da irgendwas reintut, was schwimmen kann, oder dass man die Regentonne überhaupt zumacht.
Ja.
Generell ist es eben so, dass man gerade so Bereiche im Garten, die man eher weniger nutzt, wo man eh nicht genau weiß, was man damit tun soll, so schattigere Bereiche, feuchtere Ecken oder auch extrem sonnige, heiße, wo vielleicht der Boden nicht so gut ist, dass die eigentlich sehr oft sehr geeignet sind oder sehr gut geeignet sind, um Artenvielfalt zu fördern. Also man sollte solche Stellen jetzt nicht so anschauen mit so einem Ärger, so, das ist so ein blödes Stö und was mache ich denn damit, und da kann man nichts anfangen damit, sondern eher, okay, das hat diese Bedingungen, für wen ist das gut? Immer für die Pflanzen auf der anderen Seite, aber natürlich auch, welche Tiere brauchen das? Also eben nicht so viel schimpfen bei solchen Bedingungen, sondern fragen, wer da gern sie ansiedeln würde. Ja. Also zum Beispiel so feuchtere Bereiche ist dann eh was für Amphibien, wo man vielleicht da überlegt, was kann man jetzt machen, damit vielleicht eine Erdkröte oder so sie auch ansiedelt. So heißere Bereiche, sondern eher was für Reptilien oder für Insekten. Und ja, genau, einfach ein bisschen positiv an diese blöden Stellen im Garten herangehen.
Geht's freundlich mit eurem Garten.
Genau.
Kommt immer für irgendwas nutzen.
Jetzt. Das war's eigentlich von mir jetzt.
Ja, dann danke schön fürs Zuhören. Ihr kennt uns wie immer, eure Feedback, eure Fragen, eure Empfehlungen für neue Folgen. Auf Instagram schreiben, da heißt man igel-podcast. Oder auch auf Facebook, da heißt man @podcastigel. Genau. Dann sagen wir auf Wiedersehen.
Tschüssi.
Und bis in 2 Wochen.
Tschüss, Papa.
Tschüss.